La respuesta clara a tener incendios ahora de esta magnitud, a tener danas como estamos.
Die klare Antwort auf Brände dieses Ausmaßes und auf Schäden wie im Herbst oder Winter ist, dass der Klimanotstand, der die Welt verwüstet, immer schneller, schwerwiegender und häufiger wird, insbesondere an Orten wie der Iberischen Halbinsel. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez warnt angesichts der schweren Waldbrände in seinem Land vor der Klimakrise. Insgesamt hat es in der Europäischen Union bisher 2025 so viel gebrannt wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz von der TAZ und ich spreche heute mit meinem Kollegen Jonas Waag. Hi Jonas.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 22. August und das hier sind heute unsere Themen. Zugfahren holt im Fernverkehr Preiskampf gegenüber dem Fliegen auf. Der Preisunterschied schrumpft, aber deutlich teurer ist die klimafreundliche Variante trotzdem noch oft. Dann gucken wir nach Spanien. Übrigens eines der Ziele, die aus Deutschland mit dem Zug leider deutlich teurer zu erreichen sind als mit dem Flugzeug. Aber darum soll es nicht gehen. Stattdessen gucken wir auf die horrenden Waldbrände, die es in Spanien gibt und auch in Portugal. Und zum Abschluss gibt es noch eine gute Nachricht. Einiges deutet darauf hin, dass China seinen Emissionspeak erreicht hat, dass dort jetzt also die CO2-Emissionen sinken, was ein echter Durchbruch wäre.
Genau, wir fangen an mit dem Reisen, mit dem Fernverkehr. Greenpeace hat Flug- und Zugpreise auf 142 europäischen Strecken ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass der Preisunterschied von Flügen und Zugfahrten geringer wird. Also trotzdem ist klimafreundliches Zugfahren immer noch ja oft deutlich teurer als klimaschädliches Fliegen. Letzteres überrascht wahrscheinlich jetzt niemanden. Also die Erfahrung hat bestimmt fast jeder schon gemacht, sich umständlich auf irgendwelchen Portalen ewig lange Bahnreisen rauszusuchen, die dann auch ewig lange dauern werden und dann beim Preis zu schlucken und dann nur mal so zum Spaß zu gucken, wie schnell und billig das mit dem Flugzeug gehen würde. Ja, und dann entweder zähneknirschend doch den Zug zu buchen oder halt schwach zu werden und den meist billigen Flug zu nehmen. Also bei mir ist es jedenfalls schon in beide Richtungen gegangen. Von daher finde ich die offenbar positive Tendenz schon motivierend, ne, dass diese Lücke sich eben ein bisschen schließt. Also als Greenpeace dieselbe Untersuchung, allerdings damals nur mit 111 Strecken vor 2 Jahren durchgeführt hat, 2023, da waren nur 27% mit dem Zug günstiger und diesmal sind es immerhin schon 41%.
Ja, da ist ja dann nur die Frage, ob das Bahnfahren billiger oder das Fliegen teurer geworden ist. Letzteres würde dann zwar die Differenz zwischen den zwei Verkehrsmitteln verringern, aber das Reisen insgesamt nicht billiger und zugänglicher machen. Und laut Greenpeace gibt es beide Fälle. Teils ist das Zugangebot besser geworden, teils sind Billig-Airline-Verbindungen weggefallen, sodass nur noch teurere Flüge verfügbar waren. Generell kommt es sehr auf die Region an, zeigen die Ergebnisse. In Frankreich, Spanien und Großbritannien waren Züge auf bis zu 95% der grenzüberschreitenden Strecken teurer als Flüge. Barcelona-London zum Beispiel ist die krasseste untersuchte Strecke. Da kostet Zugfahren 26 Mal mehr als Fliegen. Den Flug gibt's bei mittelfristiger Buchung für 14,99 Euro. Für den Zug muss man 389 Euro zahlen.
Das kann sich noch mal ein bisschen verändern, je nach individueller Situation. Also zum Beispiel nicht eingerechnet ist das Gepäck. Im Zug kann man das ja normalerweise einfach so mitnehmen und im Flugzeug kostet es meistens noch extra. Also zumindest, wenn es einem jetzt nicht reicht, nur eine kleine Handtasche dabei zu haben. Und aber wenn man da jetzt sowas wie dieses Barcelona-London-Beispiel hört, irgendwie 14 Euro auf der einen Seite und 300 noch was auf der anderen, da ist es natürlich dann auch egal. Also das gleicht auch die Gebühr für das größte Gepäckstück nicht mehr aus. Nicht mit eingerechnet sind außerdem Rabattprogramme. Also weder irgendwelche Vielfliegervorteile noch die Bahncard oder so ähnliche Produkte gibt es ja in anderen Ländern auch. Das kann ja vor allem im Zug doch nochmal echt einen Unterschied machen und den Zug echt verbilligen, muss man sagen. Und wurden natürlich Einzeltickets gebucht. Also es geht um die Buchung von Einzelpersonen. Und bei der Deutschen Bahn zum Beispiel reisen ja Kinder bis 14 im Fernverkehr kostenlos mit. Also wenn man als Familie fährt, kann das die Rechnung natürlich auch nochmal verändern. Also das hat diese Untersuchung jetzt außen vor gelassen. Trotzdem ist Greenpeace da systematisch rangegangen, also hat zum Beispiel bei allen Strecken 9 verschiedene Buchungs- und Reisezeiträume geprüft, um da einfach belastbarere Ergebnisse zu bekommen.
Lass uns doch vielleicht nochmal kurz auf Deutschland gucken. Es gibt nämlich durchaus Strecken, auch über Ländergrenzen hinweg, bei denen es von hier aus oft oder sogar fast immer mit dem Zug günstiger ist als fliegen, sogar ohne Bahncard. Das trifft zu, wenn man von Berlin nach Prag, Warschau, Graz oder Wien will, also tendenziell eher in Richtung Osten, aber auch nach Brüssel und oft auch nach Amsterdam. Oder von Brüssel nach Hamburg, von Salzburg nach Düsseldorf, von Hamburg nach Ljubljana, von München nach Split. Dann kommen noch innerdeutsche Strecken hinzu, Hamburg-München zum Beispiel oder Stuttgart-Berlin. Mal so ist es zwischen Berlin und Stockholm oder Kopenhagen und Berlin. Da ist man ungefähr die Hälfte der Fälle mit dem Zug günstiger unterwegs, die andere Hälfte mit dem Flugzeug. Und dann kommen eben noch die Fahrten in die, wie schon gesagt, teureren Regionen. Paris-Berlin, Köln-Manchester, Berlin-London, Nizza-München, Rom-Berlin. Alles mit dem Flugzeug billiger.
Ja, du hast gerade die Inlandsstrecken erwähnt. Da ist es übrigens so, jetzt abseits von dieser Greenpeace-Untersuchung, dass da wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Also es gibt viel weniger Inlandsflüge als vor Corona. Die Treibhausgasemissionen des deutschen Inlandflugverkehrs, die haben sich zwischen 2019 und 2024 ungefähr halbiert, weil die Passagierzahlen zurückgegangen sind und die Transportleistung auch entsprechend. Und das basiert auf Daten vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, der sich natürlich eher beklagt über diese Tendenz, also beklagt darüber, dass das vor Corona Flugniveau noch nicht wieder erreicht ist. Es ist natürlich nicht anzunehmen, dass jetzt diese Leute alle ständig im Zug sitzen, denn wahrscheinlich finden einfach viele Meetings, also gerade im Geschäftsbereich, die finden jetzt einfach per Videokonferenz statt.
Genau, das ist natürlich schön, wenn man nicht für ein 2-stündiges Meeting von Stuttgart nach Berlin muss, egal mit welchem Transportmittel. Aber in den Urlaub fahren wollen wir alle ja vielleicht doch noch weiter. Und wenn das möglichst klimafreundlich passieren soll, was wären dann die Maßnahmen, um diesen Preisunterschied zwischen Fliegen und Zugfahren zu vermindern? Greenpeace sagt natürlich erstmal, dass die Luftfahrt noch so viele Steuervergünstigungen hat, geht gar nicht. Die müssen weg. Airlines zahlen zum Beispiel immer noch keine Kerosinsteuer und bei internationalen Tickets auch keine Mehrwertsteuer. Auf internationale Bahntickets wird hingegen eine Mehrwertsteuer erhoben. Außerdem zahlen Bahnunternehmen Energiesteuern und, besonders in Deutschland, eine sehr hohe Schienenmaut. Dort mit Rabatten anzusetzen, könnte also das klimafreundliche Reisen billiger machen, nicht nur das klimaschädliche Reisen teurer. Denn da gibt es natürlich auch eine soziale Komponente. Am besten wäre es natürlich, wenn Mobilität für alle zugänglich wäre.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. In Spanien und Portugal brennen derzeit gigantische Flächen. Also in Spanien sind dem EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus zufolge innerhalb einer Woche 176.000 Hektar verbrannt. Also das entspricht etwa der Fläche von Berlin und Hamburg zusammen. Insgesamt sind es Stand Dienstag 382.000 Hektar, die in Spanien dieses Jahr von Feuern verschlungen wurden. Der vorherige Rekordwert war 306.000 Hektar im Jahr 2022. Und in Portugal standen dieses Jahr schon 247.000 Hektar in Flammen. Das sind 3% der Landesfläche. Und auch insgesamt hat es in der EU so viel gebrannt wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Auch in Deutschland übrigens. Da war es so vor allem im Februar. Und dann nochmal während der Hitzewelle Ende Juni, dass es da große Waldbrände gab.
In Spanien und Portugal sind bislang 6 Menschen durch die Brände gestorben. In Spanien mussten 23.000 Menschen evakuiert werden. Ministerpräsident Pedro Sanchez hat am Sonntag seinen Urlaub unterbrochen und 2 stark betroffene Regionen in Nordspanien besucht. Er betont, wir haben das im Intro gehört, dass die Brandkatastrophen Folge einer Klimanotlage seien, die immer schlimmer wird und schneller voranschreitet und die Iberische Halbinsel in allen Jahreszeiten immer stärker betrifft. In jeder 4. Wetterstation in Spanien wurden in den vergangenen Wochen über 40 Grad gemessen. In Cadiz waren es sogar 45,8 Grad.
Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles warnte, dass die Feuer nicht zurückgehen werden, bevor die Hitzewelle vorbei ist. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es Waldbrände nie nur wegen der Hitze oder des Klimawandels gibt. Sie brechen halt erstmal aus, vielleicht durch unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel, andere versehen oder auch durch Brandstiftung. Das hat dann natürlich erstmal nichts mit dem Klimawandel zu tun, aber er sorgt eben für Bedingungen, unter denen sich das Feuer leichter ausbreitet. Neben den erhöhten Temperaturen ist es vor allem durch Wind. Und wie sich Winde durch den Klimawandel verändern, haben WissenschaftlerInnen noch nicht eindeutig herausgefunden, zumindest nicht so klar, wie das eben bei der Temperatur der Fall ist, wo der Zusammenhang ganz eindeutig gegeben ist, mehr Klimawandel, mehr Hitze. Genau, aber dass Waldbrände häufiger und heftiger und, wie Robles sagt, auch schwerer zu löschen sind, das kann man in der Allgemeinheit, das kann man schon sagen. Auch wenn es jetzt zum Beispiel noch keine eigene wissenschaftliche Arbeit in Bezug auf diese konkreten Brände in Spanien und Portugal gibt, die da den Anteil des Klimawandels berechnet hätte.
Die Feuerwehren und der Katastrophenschutz der spanischen Armee sind jedenfalls völlig überfordert. Den autonomen Gemeinschaften in Spanien, das sind sowas wie die Bundesländer in Deutschland, denen wird von den Betroffenen der Brände vorgeworfen, dass sie viel zu wenig in Vorsorge und Brandbekämpfung investiert hätten. In vielen Dörfern müssen die AnwohnerInnen mit landwirtschaftlichen Geräten selbst versuchen, ihre Häuser zu schützen.
Na krass. Die Opposition, also die konservative Volkspartei PP und die rechtsextreme Vox, werfen Sanchez, der ja Sozialdemokrat ist, vor, dass er nicht genug für den Katastrophenschutz getan habe und zu spät zu wenige Soldaten zur Brandbekämpfung entsandt habe. Es ist aber so, dass in Spanien die autonomen Gemeinschaften für Katastrophenvorsorge zuständig sind. Besonders betroffen von den Feuern ist die autonome Gemeinschaft Kastilien und León, die von den Konservativen regiert wird. Die ist etwa so groß wie Portugal und die gibt aber nur ein Zehntel von dem für Brandverhütung aus, wie Portugal das eben tut, also wie das Nachbarland das tut. Und in Galicien, auch von den Konservativen regiert, da brennt es auch immer wieder. Da hat es einen besonderen Grund, und zwar liegt es, brennt es besonders leicht dort wegen der vielen Monokulturen von Eukalyptusbäumen. Die gibt es da für die Papierherstellung. Und ja, wegen dieser wirtschaftlichen Bedeutung fasst die Regionalregierung die eben auch wirklich nur mit Samthandschuhen beziehungsweise halt überhaupt gar nicht an.
Pedro Sanchez hat aber schon angekündigt, einen Staatspakt mit der Opposition schließen zu wollen. Ich zitiere mal, um den Klimanotstand aus Konflikten zwischen Parteien und ideologischen Diskussionen herauszuhalten und stattdessen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu handeln. Die Konservativen halten das für keine so gute Idee. Wieder Zitat, die Staatspakte löschen keine Flammen und bringen auch nicht das wieder zurück, was verloren gegangen ist. Das sagte eine Sprecherin der PP und ja, dass der Klimanotstand aus Konflikten zwischen Parteien und ideologischen Diskussionen herausgehalten wird, das ja, hört man ja auch wirklich nicht so oft, dass das wirklich funktioniert. Dabei wäre es in Spanien wirklich dringend nötig, Waldbrandvorsorge gemeinsam zu koordinieren und zu schauen, welche Regionen schon gute Ideen haben und was man sich abschauen könnte, mal ganz unabhängig davon, welche politische Strategie Sanchez mit diesem Vorschlag verfolgt. Denn ein Grund, der in vielen Regionen zum erhöhten Waldbrandrisiko beiträgt, ist der Bevölkerungsrückgang auf dem Land. Denn mit der Landflucht geben immer mehr Betriebe Landwirtschaft und Viehzucht auf. Diese Flächen werden dann zu Wald und Buschland, das schnell Feuer fängt, wenn man nicht ordentlich vorsorgt. Die Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción mahnt deswegen, dass die Waldbewirtschaftung an die besonderen Merkmale und Bedürfnisse der einzelnen Regionen angepasst werden muss. Nur kostet es eben eine Menge Geld, wie immer, wenn es um Klimaanpassung geht.
Ja, das ist echt interessant, oder wie unterschiedlich sozusagen die Gegebenheiten sind und wie unterschiedlich man entsprechend auch reagieren muss. Selbst innerhalb von einem Land, jetzt wie Spanien. Und zum Abschluss, wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema, haben wir noch eine gute Nachricht. In China sind die Emissionen im ersten Halbjahr dieses Jahres 1% niedriger gewesen als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber damit setzt sich ein Trend fort, der im März begonnen hat und ja stark vermuten lässt, dass China seinen Emissionspeak erreicht hat, also den sagenumwobenen Gipfel seines CO2-Ausstoßes. Und weil China eben der größte CO2-Emittent der Welt ist, kommen wir dadurch dem weltweiten Emissionsgipfel auch ein entscheidendes Stück näher. Denn das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also wir reden seit Jahrzehnten über Klimaschutz auf internationaler Ebene. Und es gibt natürlich Länder, also zum Beispiel die EU-Staaten, in denen die Emissionen sinken. Aber global gesehen steigen sie bisher eben immer noch. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie hat China das denn jetzt geschafft, also diesen ersten kleinen Rückgang, der da hoffen lässt, dass es sich eben um einen Trend handelt und nicht um einen Ausreißer.
Ja, sie haben das vor allem deswegen geschafft, weil sie gigantische Mengen an Solar- und Windkraftanlagen gebaut haben. Denn der Strombedarf in China wächst zwar, aber die Erneuerbaren wachsen noch schneller. Im ersten Halbjahr wurden 270.000 Terawattstunden mehr Strom durch Solar und Wind erzeugt als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Der Strombedarf ist aber nur um 170 Terawattstunden gewachsen. Das ist der Treiber für den Emissionsrückgang. Der CO2-Ausstoß des Stromsektors ist damit um 3% zurückgegangen. Außerdem ist China immer noch in einer Baurezession, weil die Regierung 2020 die größte Immobilienblase aller Zeiten absichtlich hat platzen lassen, was ja an sich auch schon absurd ist. Hat das auch immer absichtlich gemacht früher. Deswegen ist auch der CO2-Ausstoß durch die Produktion von Baustoffen zurückgegangen, um etwa 1% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Gestiegen sind dagegen die Emissionen aus der chemischen Industrie, weil China da sehr viel Kohle verwendet. All das kommt übrigens aus den Daten von Lauri Millewirta, der für das Center for Research on Energy and Clean Air arbeitet und die chinesischen Strom- und Emissionsdaten regelmäßig für das Klimamagazin Carbon Brief aufbereitet. Und wir müssen uns da so ein bisschen auf ihn verlassen. Der kennt sich auch total da aus. Ich habe auch schon mal mit ihm geredet für die Taz, weil natürlich die Daten, die von China offiziell verkündet werden, dann schon noch ein bisschen, sagen wir mal, Überprüfung gebrauchen können, bevor man die einfach so verwendet, weil das natürlich auch sehr politisch geprägt ist, was da staatlicherseits veröffentlicht wird.
Stimmt, die Datenlage ist da schwierig. Aber es scheint wirklich so, dass das Tempo, mit dem China Erneuerbare zubaut, das ist schwer greifbar, weil es so rasend schnell geht. Und am besten versteht man das vielleicht, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres hat China Solaranlagen mit einer Kapazität von 212 Gigawatt ans Netz gebracht. Das ist mehr als die USA, also der zweitgrößte Sonnenstromproduzent der Welt, insgesamt haben. Also nochmal, in 6 Monaten hat China mehr Solaranlagen gebaut, als es in den ganzen USA gibt. Und die EU, die stinkt im Vergleich mit China da auch ziemlich ab. Also 2024 ging in China 4-mal so viel Leistung aus Solaranlagen ans Netz wie hier und 6-mal so viel aus Windrädern.
Eine Kollegin meinte letztens zu mir, dass es schon ein Running Gag ist, dass ich ständig mit irgendwelchen Daten aus China ankomme. Und das stimmt auch, aber die Größenordnung von dem, was da gerade abgeht, muss man mehrmals hören, um das auch nur annähernd zu begreifen. Und am besten räumen wir an dieser Stelle auch mit einem kleinen Missverständnis auf. Es geht bei den Entwicklungen in China wirklich um Solar- und Windkraft. Weniger um Wasserkraft, die trägt zwar etwa gleich viel bei, also wie die beiden getrennt, also wie Solar- oder Windkraft. Aber die Wasserkraft wächst nicht annähernd so schnell wie die beiden. Vor allem spielt Atomkraft eine untergeordnete Rolle. Vor 10 Jahren haben Atom- und Windkraft noch knapp unter 100 Terawattstunden Strom erzeugt, Photovoltaik weniger als 10. Wind und Solar sind inzwischen jeweils bei deutlich mehr als 500 Terawattstunden, Atomkraftwerke bei weniger als 250. Ja, also es ist eine wirklich komplett andere Dynamik.
Bei den ganzen Ausbaurekorden muss man auch noch einen weiteren leider dazu sagen. Auch der Ausbau der Kohlekraftwerke erreicht in China derzeit Spitzenwerte. Und ja, Kohle ist ja die klimaschädlichste Art der Stromerzeugung. Dieses Jahr werden wahrscheinlich 80 bis 100 Gigawatt dazugebaut. Deutlich weniger als Solar und Wind. Trotzdem neuer Rekord und der allergrößte Teil der weltweiten Kohlekraftwerk-Neubauten. Und wie wir eben schon gesagt haben, wächst aber die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen schneller als der Strombedarf. Und solange das so ist, steigen im Stromsektor nicht die Emissionen, sondern die Nutzungsraten der Kohlekraftwerke sinken, weil grüner Strom einfach billiger als Kohle ist. Und Lauri Millewirta sieht deswegen den Showdown zwischen Kohle und Erneuerbaren näher kommen, weil der Strommarkt eben zunehmend zu klein ist für beide.
Wie dieser Showdown zwischen den beiden ausgeht, ist unklar. Schließlich ist Politik in China nicht sehr transparent. Die Kohlekraftwerke werden von Teilen der Politik vorangetrieben, vor allem von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, die für die Wirtschaftsplanung zuständig ist. Die spricht viel von Energiesicherheit. Damit meint sie, dass China eine Stromknappheit nur dann ausschließen kann, wenn man Kohle und Erneuerbare ausbaut. Aktuell sieht es zwar nicht so aus, als würde das stimmen, aber man muss sich klar machen, dass es so etwas wie eine fossile Lobby auch in China gibt. Die hat zum Beispiel den Ausbau der Stromnetze verlangsamt, sagt Lauri Müller-Wirter, damit der ganze Solarstrom aus dem Westen des Landes nicht ganz so zuverlässig in den Osten kommt, wo die meisten Menschen leben und wo die meisten Fabriken stehen.
Ja, also entschieden ist in China noch nichts. Und ja, hinzu kommt, dass es beim Klimaschutz ja auch um Tempo geht. Also wir müssen die Emissionen nicht nur irgendwie senken, sondern schnell. Und da ist China natürlich weiterhin zu langsam. Aber es geht immerhin in die richtige Richtung. Und das kann man ja derzeit gar nicht von allzu vielen Klimaentwicklungen sagen.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und dann bedanken wir uns noch bei Dörte Kelter, Christine Maurer, Joachim Weller, Heiko Pachel und Angelika Göser, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank und jetzt allen ein schönes Wochenende.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.